Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig reich Podcast. In dieser Folge geht es heute mal um das Thema Vertrieb. Wir hatten tatsächlich vor, ich glaube, 3 oder 4 Interviews schon mal einen Vertriebler dabei. Und heute geht es tatsächlich in eine etwas andere Richtung. Nämlich bei mir im Interview heute ist der Mario Munkelt, einem Vertriebler, wie er selbst sagt, aus Leidenschaften. Jetzt kommt erstmal seine offizielle Anmoderation. Mario Munkelt ist Verkaufstrainer, Mentor und Autor. Mario feierte 2020 zehntausendsten Vertriebstag, hätte ich fast hunderttausendsten gesagt, Höhen und Tiefen, Herausforderungen und Erfolge begleiten seinen Weg. Seinen großen Wissensschatz gibt er in Seminaren und Vorträgen an jeden weiter, der im Verkauf vorankommen will. Er bewegt, seine spannenden und lebensnahen Vorträge sind regelmäßig ausgebucht. Fortbildung und Weiterbildung sind ihm sehr wichtig. Und sein Motto lautet: Erfolg ist nicht das Endziel. Jetzt möchte ich dich, Mario, aber gerne dazu nehmen und dich ganz herzlich begrüßen im Podcast.
Ja, hallo.
Wir starten ja mal traditionell, Mario, so ein bisschen bei der Person. Und bei dir würde es mich interessieren, wie du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist, ob du dann gleich in den Vertrieb gestartet bist oder vielleicht auch mal was ganz anderes zu Beginn vielleicht gemacht hast. Da bin ich gespannt und die Zuhörer wahrscheinlich auch.
Ja, gut. Wie bin ich in den Vertrieb gekommen? Also noch nicht seit Geburt an, sondern ich habe auf Wunsch meines Vaters einen handwerklichen Beruf ausgeübt, in dem Fall den als Maurer. Er brauchte gerade einen Handwerker in der Familie. Und habe da natürlich auch Ausbildung gemacht, gearbeitet. Und wenn du Häuser baust und die auch, ich sag mal, schlüsselfertig machst und übergibst die dann am Kunden, das war für mich auch mal ein Schlüsselerlebnis mit so 20, wo ich sage, ey cool, was muss ich tun, um jetzt da weiterzukommen und jetzt diesen Anzug, diesen Maureranzug gegen einen anderen Anzug zu tauschen. Und habe mich natürlich auch schlau gemacht, dann durch einen kleinen Wink, in dem Fall war es ein Arbeitsunfall, mit 20 hieß es dann, du pass auf, der Job, häng ihn an Nagel und dann, ja, Kaufmann nachgezogen, dachte ich, cool, gehst du in die Industrie, machst einen Kaufmann. Bin da das erste Mal mit industriellem Verkauf in Berührung gekommen, in dem Fall eine Müllverbrennungsanlage. Es war auch ein sehr spannendes Thema.
Ach, das finde ich immer spannend. Da geht gleich mal rein, Mario. Ja. Müllverbrennungsanlage, ich muss aber ganz rechnen. Das war denn in den 90ern oder wann war das so?
Das war in den 90ern, genau.
Weil war ja noch sehr früh. Also das Thema Müllverbrennungsanlage gab es ja in echt erst ab 2005, seitdem praktisch festgelegt wurde, dass man Müll nicht mehr deponieren darf. Das heißt, das war ja in einer ganz frühen Phase, wo du da schon an der Stelle unterwegs warst.
Das ist richtig. In der Verkauf waren 4 Verkäufer. Ich habe mit begleitet in dem Fall 20 Techniker und er ist damals nach Irland, ist die Müllverbrennungsanlage verkauft worden. War ein spannendes Erlebnis mit Anfang 20. Alles, was Erfolg ausmacht oder mit Menschen zusammenarbeitet, das ist mega spannend für mich gewesen. Und dann gab es auch wieder der Zufall, der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir brauchen gerade jemanden im Vertrieb, Bauträger. Ich sage, okay, du hast eine handwerkliche Ausbildung, du weißt, wie die Häuser gebaut werden. Ja, und so bin ich dann von der Industrie wieder in den, in die Bau- und Immobilienbranche geswitcht. Und habe dann angefangen, Häuser zu planen, zu zeichnen und hinterher auch zu verkaufen. Und dann kommen wir auch zum Thema Nachhaltigkeit in diesem Job. Ich habe jetzt über 20 Jahre, stellenweise auch 25 Jahre, treffe ich mich immer zu Weihnachten auch noch mit ehemaligen Bauherren von mir, wo wir über alles sprechen, wo ich heute noch Empfehlungen kriege, wo ich sage, ey, wenn du mal wieder Häuser verkaufst, ich habe hier jemanden, der interessiert sich. Ich sage, du, pass auf, ich habe ein großes Netzwerk, den verteilen wir doch gleich unter. Mhm. Und das ist halt sehr spannend. Und das Arbeiten mit Menschen, die wirklich Vision haben, das ist für mich so der größte Antrieb, wo ich sage, okay, pass auf, das ist der Plan, den setzen wir jetzt so um und ja, dann okay. geht's los.
Hattest du denn da diese visionsbehafteten Menschen? Ich meine, Helmut Schmidt hat damals mal gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Du findest sie anscheinend gut, wenn man sie hat, der dich praktisch unterwegs geprägt hat an der Stelle?
Nein, also nicht aus meinem Umfeld. Ja, ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Für mich war es immer wichtig, so der beste Verkäufer zu sein. Wo ich im Verkauf rein bin, habe ich geguckt, was muss ich tun. Jetzt habe ich natürlich nicht diesen Komfort gehabt, den wir heute haben, ne? YouTube zum Beispiel. Ne? Wenn du heute nicht aus dem Verkauf kommst, guckst dir ein paar Videos an und dann weißt du ungefähr, wo du ansetzen kannst. Das heißt, ich habe vor knapp 30 Jahren angefangen, Bedarfsanalyse. Ich wusste nichts, um was es geht. Ne? Storytelling im Verkauf, bildlicher Verkauf, das Ganze drumherum, diese ganzen Tools hatte ich nicht. Mein erster Arbeitstag im Verkauf musst du dir so vorstellen, du kommst morgens um 9 in die Firma, du bekommst einen Leitsordner ausgedruckt, so Herr Munkelt, das ist jetzt das Produkt und ihr erster Termin ist heute 14 Uhr. So, dann sitzt du im Kundengespräch. Ja, cool, super. Ne? Also ein bisschen was anderes als eine Müllverbrennungsanlage. Ne? Und
das hast du alleine im Kundengespräch? Oder?
Ja, natürlich. Das hat sich keiner dafür interessiert. Ja. Und Hauptsache, ein Verkäufer ist jetzt da, der weiß, wie die Häuser gebaut werden, der kann die dann auch verkaufen. Aber das war für mich dann auch immer so ein Anstoß, immer wieder zu gucken, wo hast du jetzt einen Fehler gemacht? Diese Eigenanalyse, also bei mir ist das analytische Denken extrem ausgeprägt. Das heißt, sich hinzusetzen und gucken, wo hast du hier, vielleicht musst du nach, ja, justieren zum Beispiel, ne? Mhm. Die richtigen Fragen stellen. Ja, und auf dem Buchmarkt gab es noch nicht wirklich so viel. Ich habe dann eine Kassette mal bekommen über Umwege eines amerikanischen Verkaufstrainers und der hat mir dann Sachen erzählt, die hat mir so keiner erzählt. Ja, also die Kassette immer auf der Fahrt zum Kunden reingelegt und dann so lange, bis das Ding intus war und irgendwann gab es nochmal eine zweite davon, weil die erste war Klotten und die andere hängt jetzt hier bei mir im Büro im Rahmen. Ja, weil die wirklich den Grundstein gelegt hat, du pass auf, das sind die Prozesse, das sind die ersten Schritte, die du gehen musst, auch im Verkaufsgespräch. Ja, und dann habe ich mich darauf weiter ausgebildet. War dann auch da der beste Verkäufer im Hause. Und dann ging es natürlich, dann habe ich natürlich weitergeguckt. Ne? Wo kann ich mich weiterbilden? Also Weiterbildung ist für mich ein extrem großer Meilenstein. Weil ich muss wachsen können, auch im Verkauf. Ich muss mich weiterbilden können, weil es gibt immer etwas, was du nicht weißt oder wo du es vielleicht schon weißt, nur noch ein anderer Impuls dir fehlt, um das halt so auszuführen. Ne?
Und gab es dann in den 90ern oder auch in den 2000ern noch nicht diese, ich sag mal, Weiterbildungsveranstaltungen, dass man da irgendwo mal zum Seminar geschickt wurde oder du dir was raussuchen durftest, wo du mal hingegangen bist? War das noch
nicht? Ja, das war überhaupt nicht. Also nicht wie IHK heute oder irgendwas anderes. Das war damals sehr unternehmerlastig. Ne? Okay. Und aber nicht Verkäufer. Das, was ich hatte, glaube ich, mal eine Verkaufsschulung mitgemacht, das war interessant. Also ich habe dann alles gelernt, nur nicht verkaufen. Und da dachte ich, okay, diesen Bildungsträger klammerst du jetzt in Zukunft aus, weil es muss noch mehr geben. Und dann fängst du irgendwo an der Firma an, arbeitest dich dann hoch. Am Schluss war ich Vertriebsgeschäftsführer und habe dann, und so bin ich auch zum Trainer gekommen, angefangen, die Mitarbeiter selber auszubilden. Was ist unser Produkt, was ist unsere Message, was ist unser Unternehmensziel? Und da werden dann die Mitarbeiter, die Verkäufer dann darauf ausgebildet. Es war echt spannend, natürlich dann auch auf externe Trainer zurückgegriffen, damit man eine andere Sichtweise noch reinkommt und das ist, man bildet sich ja auch immer weiter.
Aber aus dem Rahmen bist du jetzt rausgetreten und bist jetzt nicht mehr
praktisch angestellt? Ja, vor 15 Jahren habe ich eigentlich angefangen schon, vor 15 Jahren. Das nebenbei zu machen, auch wieder durch eine Fügung. Ein Verkaufstrainer bot ein Verkaufstraining an und ich sagte, nee, ich hätte gern das umfangreiche Wissen, das kann ich dir nicht geben. Ich sage, okay, dann nochmal zur Uni. Ne? und dann erstmal wirklich den Trainer gemacht. Was ist wichtig als Trainer? Was, wo kommt es so raus? Also diese kleinen Feinheiten, die Tricks und Kniffe, die du um das Verkaufsgespräch noch brauchst, habe ich mir dann da auch noch geholt und dann hatte ich das gesamte Handwerkszeug, was ich brauchte und dann auch natürlich trainierte Trainer, Seminare verfolgt, um mich dann auch immer weiter fit zu halten und dann ja, bin ich dann raus in die freie Marktwirtschaft gegangen. Okay. Ja, war sehr spannend, also.
Gut. Bevor wir auf das kommen, Mario, was du heute machst und welche Tipps du wirklich nochmal konkret geben kannst, wie, also Kurztipps, wie Verkaufen funktionieren kann, weil wir haben ja eben gehört, das ist ja ein Prozess über Jahrzehnte gewesen, wo du es dir angeeignet hast und auch immer wieder gegeben hast und es immer weiter verfeinert hast. Davor würde es mich einmal interessieren, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Ich denke ja immer an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, damit auch die nachfolgenden Generationen in der Lage sind, selber irgendwas zu ernten und der Wald nicht weg ist, aus Versehen. Was ist das, wo du dran denkst, Mario?
Das Thema Nachhaltigkeit, ich komme aus dem Hausbau. Mir fallen viele Sachen ein. Einmal natürlich vertrieblich gesehen, die Langfristigkeit. Viele Verkäufer gucken zu kurzfristig. Deswegen auch das Buch Erfolg ist nicht das Endziel. Das heißt, Nachhaltigkeit fängt bei mir auch an im Vertrieb, nachdem der Kunde schon gekauft hat. Weil dann habe ich alles, was ich brauche, um langfristig erfolgreich zu sein. Und nicht nur, um einen Abschluss zu bekommen. Nachhaltigkeit, ich komme aus dem Hausbau, meine erste Photovoltaikanlage, das ist ja auch damals Nachhaltigkeit gewesen. Die Idee des Stromsparens 1998, das vergesse ich auch nicht. Da gab es noch coole Förderung. Und keiner.
Einspeisegesetz.
Ja, genau. 55 Euro Cent waren es dann hinterher, also etwas über damals noch eine Mark. Mark 10, glaube ich. Und dann hast du 2/3 der Anlage gefördert bekommen. So, und dann musst du, wenn du das nicht verstanden hast, dann brauchst du entweder einen guten Verkäufer, der dir das erklärt hat. Aber zu der damaligen Zeit, es war Teufelszeug, ne? Und du konntest dich halt nur drüber amüsieren und du hast das Ding da aufs Dach gesetzt und hast Geld bekommen, das konnte halt niemand verstehen. Ne? Und hast noch so wenig dafür bezahlt, Eigenanteil. Da fängt es ja auch an. Und Nachhaltigkeit ist für mich, dass ich jetzt etwas tue, wovon ich auch später partizipiere. Und mein Credo war immer, umso mehr Strom oder umso mehr Sachen ich selber produzieren kann, umso weniger muss ich dafür bezahlen, umso mehr kann ich wieder in die andere Richtung investieren.
Ja, aber da warst du ja wirklich sehr, sehr früh dabei. Also das EEG ist ja erst, also Erneuerbare Energiengesetz 2000 eingeführt worden.
Ideener.
Genau. Natürlich war das damals auch schon so, dass man natürlich Strom einsparen konnte, aber sind wir ehrlich, der Strompreis damals war ja auch noch ein anderer. Also der war ja im Vergleich zum heutigen Strompreis wahrscheinlich ein Drittel oder sowas, so Pi mal Daumen.
Ja, auf jeden Fall. Aber du musst dir überlegen, wenn du 100.000 Mal in eine Anlage investierst und bekommst 67.000 Euro wieder, also Mark, also quasi 2/3, dann musst du nicht groß drüber nachdenken. Ja, da weißt du, du tust das und es tut dir gut. Ja. So, und das ist, und es sind so viele Kleinigkeiten, die das Bild Nachhaltigkeit bei mir produzieren. Für mich ist es immer wichtig, langfristig etwas zu tun, ob das jetzt im Verkauf ist, dass ich heute so arbeite, dass ich auch morgen oder in 10 Jahren mit den Leuten immer noch am Tisch sitzen kann und drüber schnacken kann. Ey, du, pass auf, war echt eine coole Zeit und dann noch Empfehlungen bekomme. Und das sehe ich jetzt bei vielen Verkäufern, die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe letztes Jahr, 2020, eine Verkäuferin aus der Immobilienbranche, die hat eine Nachhaltigkeitsquote, so nenne ich das bei mir, also von über 60%. Und das sind 60% ihres Einkommens, was sie nicht verkaufen musste, sondern einfach nur, weißt du was? Der Kunde kannte das Produkt, musste nur noch unterschreiben und die sind gekommen wegen dieser Verkäuferin.
Einmal für die Zuhörer, Mario, unter der Nachhaltigkeitsquote, verstehst du genau was?
Erklär das nochmal. Die Empfehlung. Das ist Nachhaltigkeitsquote ist die Quote für mich persönlich, wo ich zum Beispiel im Verkaufsgespräch so gut gearbeitet habe, dass ich hinterher mehr Erfolge einfangen kann, als ich letztendlich jetzt durch einen Verkauf oder keinen Verkauf. Wir beide sitzen jetzt im Beratungsgespräch. Produkt X, egal. Dieses Produkt ist dir vielleicht zu teuer. Du kannst es dir jetzt fairerweise nicht leisten. Dann wirst du fühlst dich aber sehr gut aufgehoben in meinem Beratungsgespräch, in meinem Verkaufsgespräch. Das heißt, du wirst jetzt nach Hause fahren und wirst jedem erzählen, du, pass auf, ich habe gerade einen grünen Verkäufer kennengelernt. So, also fängst du schon an, positiv über mich zu sprechen. Das heißt, der Nächste, der gerade dasselbe Produkt kaufen will, ruft dich jetzt an oder beziehungsweise, ey, wie hieß der Verkäufer nochmal? Dann kommt er zu mir. Das heißt, ich musste dafür für diesen Verkauf nichts machen, weil A, hast du ihm das ja schon verkauft? Ja, und das ist dann bei mir die Nachhaltigkeitsquote, wo ich dann einfach sage, wir nutzen im Verkauf, ob das in jeder Branche nutzen wir die zu wenig, bis gar nicht. Und heute durch Corona ist es ja noch brutaler geworden. Ne? Empathie im Verkaufsgespräch, hallo, das musst du stellenweise noch suchen. Mhm. Ne? Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir zwangsdigitalisiert wurden durch Corona, da kannst du dir nichts mehr erlauben, nur sagen, so, ich brauche jetzt den Kunden, ich mache jetzt den Abschluss, dann lasse ich ihn fallen. Das funktioniert nicht, weil es heute noch brutaler zurückschlägt, als wie vielleicht vor 10 Jahren. Ne, das heißt, es spricht sich noch schneller rum. Das heißt, heute läuft alles über Facebook und Co. Ey, vergiss es, brauchst du nicht mehr hinzufahren. Für mich ist es immer wichtig, das weiterzugeben, diese Langfristigkeit, die Weitsicht weiterzugeben. Das, was man tut, auch wirklich so zu tun und diesen Spaß, diese Leidenschaft, die du hast, dann auch weiterzugeben, dass derjenige, auch wenn er im Verkaufsgespräch mal keinen Kunden abschließt, trotzdem fair mit ihm umgeht und natürlich auch freundlich. Weil der Kunde kann ja nichts dafür. Ja,
ja,
ist so.
Das stimmt.
Aber er kann was dafür, wenn er unbezahlte Werbung für dich macht. Oder ich habe es jetzt vor kurzem gehabt, ein ehemaliger Kunde von mir, knapp 10 Jahre her. Kennst du jemanden? Wir wissen, du bist da nicht mehr. Kannst du uns das empfehlen? Ne? Also ich sehe ja auch, gute Dinge bleiben halt länger im Kopf haften. Und wenn du fair mit den Menschen umgehst. So, und das ist für mich auch Nachhaltigkeit. Wenn du fair und offen und ganz klar und verbindlich bist in dem, was du tust, dann steht dir doch die Welt offen. Dann musst du weniger Geld für Werbung ausgeben. Du musst einfach nur das Telefon in die Hand nehmen und einfach mal wirklich deine Kunden anrufen und sagen, hey, wie schaut's aus?
Ja, das ist etwas, was ich selber auch bei mir bemerke. Also die meisten Aufträge, die ich jetzt in den letzten Wochen bekommen habe, war tatsächlich dadurch, dass ich bei ehemaligen Geschäftspartnern mal nachgefragt habe, ob es irgendwas gibt. Und alleine dadurch, dass man spricht, kommt da immer was zustande, dass jemand anderes den erkennt, was braucht, ich da beraten kann oder einen Vortrag halten kann oder was moderieren kann. Und das ist tatsächlich ein großes Potenzial, was anscheinend im Vertrieb, nee, nicht anscheinend, was ich auf jeden Fall lange habe liegen lassen, brach liegen lassen und aus deiner Erfahrung viele andere Vertriebskollegen auch nicht so intensiv nutzen. Aber warum ist denn das so? Ist doch eigentlich viel angenehmer, jemanden anzurufen, den man auch kennt, als wenn man wirklich immer diese Kaltanrufe macht und sagen muss, ich mache was ganz Neues.
Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Die Krux ist einfach, viele Verkäufer unterbewusst wissen sie, wie sie verkaufen. Ja? So, jetzt muss ich einen Kunden anrufen, wo ich vielleicht Bauchschmerzen habe. Weil viele Verkäufer haben Angst davor, einen Kunden, der schon gekauft hat, anzurufen, weil er könnte sich ja beschweren.
Ach so.
Ja, und was ist das? Da machst du halt aus diesem Anruf eine Kundenzufriedenheitsbefragung für dich selber. Ja, dann hörst du dir das an. Es gibt in jedem großen Unternehmen gibt es Abteilungen, die darauf spezialisiert sind. Mhm. So, und dann wird dieses Problem gelöst, dann rufst du ihn wieder an und dann sagst du, pass auf, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie ist das bei dir gut gelaufen? Ja, alles bestens. Kennst du noch jemanden, der sich für dieses Produkt auch interessiert? Mhm. Ja, es gibt auch, ich sag mal, Storytelling im Verkauf. Ne? Das ist, was mache ich draus? Wenn ich jetzt eiskalt überrascht werde, dann muss ich da für mich persönlich das Positive machen. Wenn einer sagt, es war so Mist und es ist so, ja, deswegen rufe ich heute auch an. Kundenzufriedenheitsbefragung. Ich sehe, höre, du bist nicht zufrieden. jetzt lass uns doch mal vorne beginnen und dann hörst du an, wo das Problem ist, kannst du es lösen, muss Chef das lösen oder irgendein Kundendienst, dann wird es gelöst, rufst du ihn wieder an. Mhm. Aber diese Überwindung, jemanden anzurufen, ja, das ist, ja, ich verstehe es nicht. Ich habe mir irgendwann mal vor über 20 Jahren gesagt, wenn du mehr Kunden brauchst, musst du mehr telefonieren. Ja? Ich war der größte Schisser früher am Telefon mit 20 jemanden anzurufen und heute mache ich alles telefonisch. Mhm. Ja, also weg von Groß-E-Mail. Ich kriege E-Mails, was tut dir gerade weh? Gar nichts. Ja, wollen wir nicht mal drüber telefonieren? Nein, das könnt ihr nicht. Ja, also es wird heutzutage zu wenig telefoniert, weil diese Schwelle, dass man irgendetwas, ja, ich sag mal einfach Angst. Der klassische Verkäufer hat Angst dazu, einen Bestandskunden zu fragen, ob er jetzt noch eine Empfehlung hat, weil er müsste aus seiner Komfortzone rausgehen. Ja. Ja, das heißt, er hat für sich selber die Komfortzone so eng gestrickt. Und ich sehe das immer bei meinen Telefonschulungen. Ich hoffe, die fangen bald wieder mal momentan alles noch digital, also über ein Webinar oder Workshop, bald wieder live. Das ist, ich könnte mich amüsieren, stellenweise. Ja? Ich sage, ruf die jetzt an. Nö, wieso? Ja? Ja, vielleicht ist es unpassend. Vielleicht macht sie gerade, isst sie gerade, sitzt auf dem Klo. Und das erinnert mich immer Anfang der 90er, wo das Mobilfunktelefon rausgekommen ist. 92. Gab es NDR 2, war es, glaube ich, da gab es einen Witz, ne? Und die saß mit einem Pferd auf der Koppel. Und die erste war, woher weißt du, dass ich hier auf der Koppel mit einem Pferd bin? Ja, die ersten Witze über Mobilfunktelefone. Ja, ja, das. Und stellenweise fühle ich mich immer noch in diesen Trainings, in diese Zeit versetzt und wo ich dann ja gerne mal ein bisschen schmunzel, auch in den Unternehmen. Ja, ja, die rufe ich nicht an. Ja, warum nicht? Es ist keiner da. Ich sage, komm, probieren wir es mal. Gib mir mal das Telefon. Ich rufe da mal an. Ist sofort einer da. Die größte Ausrede in den Unternehmen, wo ich jetzt in Corona-Zeiten bin, war einfach, wir kriegen niemanden ans Telefon. Ich sage, Leute, ich kriege 80% mehr in Corona-Zeiten ans Telefon als vorher. Ja. Ich habe den Entscheider stellenweise sofort am Telefon oder bei der ersten oder bei der zweiten, ja, Instanz zum Durchstellen.
Und dann auch heute noch tatsächlich den Anruf oder so wie wir es jetzt machen, die Videotelefonie?
Ja, also ich handhabe es so, ich telefoniere am Anfang.
Okay, zu Beginn
immer das Telefon. Switche dann im zweiten Gespräch, switche ich dann in Videotelefonie.
Mhm. Okay. Warum zu Beginn das Telefon? Weil es noch ein bisschen, ich sag mal, weniger zeigt und einfacher durchzuführen ist oder warum zuerst
Telefon? Nein. Am Anfang telefoniere ich erstmal wenn wir jetzt in der Kaltakquise sind, erstmal wirklich, wer ist mal ein Entscheider? Hat der Entscheider auch wirklich Interesse an diesem Produkt, an dieser Dienstleistung? So, dann vereinbare ich einen Termin und dieser Termin läuft natürlich dann über Videotelefonie. Aber wenn ich noch in der Akquisephase bin, also wenn ich jetzt gerade im Call bin, ob ich jetzt Setter oder Closer, je nachdem, dann ist das alles am Telefon.
Okay. Also auch so coole Begriffe, Sette und Close. Ja, Closen kenne ich, das ist halt im Prinzip fertig, ja, also unterschreiben.
Genau, richtig, ganz genau, wenn du jetzt was verkaufst. Closer ist, Profis im Telefonvertrieb, die machen das, was wir früher im ersten Gespräch gemacht haben. Ja? Also das heißt, du qualifizierst den Kunden, passt er zu dir, passt er zu deiner Dienstleistung, hat er das Geld. So, du machst es quasi rund. Und wenn der Kunde einmal rund ist, dann kannst du entscheiden, für welches deiner Produkte ist er quasi jetzt geschafft. Du bietest das Produkt an und das wird meistens im Zweitermin im Closing-Gespräch gemacht. Mhm. Aber momentan ist der Markt auch so verrückt, dass man auch gleich die beiden Telefonate zusammenführen kann.
Okay. Du hattest vorhin gesagt, Mario, dass in der heutigen Zeit, du sagst gerade in der verrückten Zeit, es schwieriger ist, Empathie zu zeigen und auch Empathie zu spüren.
Ja.
Ist es einfach, weil wir praktisch körperlich nicht beisammen sind oder wodurch entsteht Nein. das?
Nein. Der Großteil der Menschen ist zu sehr abgelenkt durch ihre persönlichen Leiden oder durch ihre persönlichen, ich muss jetzt verkaufen oder ja, Mutti ist gerade krank oder ja, irgendwelchen Druck von außen. So, okay. Und dann sitzt der Verkäufer, also viele Verkäufer von heute da und machen sich Gedanken, wie kann ich dieses Problem vom Tisch bekommen? Statt sie es erstmal zurückstellen, sagen so, jetzt bin ich im Job, ich ziehe das jetzt durch. Wenn ich ein Einzelhandel bin, du kriegst, nein, das funktioniert stellenweise gar nicht, weil sie lassen es dich spüren, wie hoch der Druck ist. Und das ist, finde ich, zu schade. Ja? Und das Beste ist, man will die Digitalisierung verkaufen und du kriegst das Angebot mit Post. Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, das habe ich jetzt auch bekommen. Es passt einfach nicht. Und das Wichtigste im Verkaufen ist ja, ich will mich ja als Verkäufer nicht verkaufen. Dass ich gut bin, das weiß ich selber als Verkäufer. Weil ich will dir ja was verkaufen. So, du hast ja die Wünsche, deine Ziele. Du hast ja irgendetwas, was du mit dem Produkt, was du kaufen willst, meinetwegen Lustkauf oder irgendetwas. Ja, so, und ich möchte es dir halt verkaufen. So, und da ist es egal, was ich für einen Druck im Rücken habe, den wirst du nie spüren können, weil es ist dein Produkt, es ist dein Highlight, es ist dein Verkauf, also es ist dein Einkauf. So, und dann kriegst du genau diesen Service, diese Empathie von mir, die natürlich in dieses Gespräch hineingehört. Ja, und nicht das, ah ja, hier drückt es wieder und ah, ich muss wieder in die Werkstatt fahren, ich habe wieder einen platten Reifen oder ja, und viele, du gehst so ins Geschäft rein, sprichst ganz kurz zwei Sätze und dann ist der Verkäufer weg oder die lassen dich einfach stehen. Ja, was man früher scherzhaft immer gesagt hat, geh mit einer Jeans in eins der Nobel-Autohäuser, du wirst nicht bedient. Und das hast du hier stellenweise auch schon im Einzelhandel oder in, ja, egal mit welchem Unternehmen du gerade zu tun hast. Es ist schon eine extreme Energie, die von vielen Geschäftsleuten für ihre Konzerne, für ihre Unternehmen aufgebracht wird, damit die Mannschaft natürlich bei Laune bleibt. Ne?